zünde an dein Feuer. Davon erzählt Lukas in der Apostelgeschichte 2 in den Versen 1 bis 4. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie, die Jünger, alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt, wie von Feuer. Und es setzte sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist es ihnen gab, auszusprechen. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Zünde an dein Feuer. Wie sollen wir uns das vorstellen? Uns Pfingsten, uns den Heiligen Geist erklären? Als ein Feuer? Als ein Brausen? Einen Windstoß? Einen Hauch als Atem Gottes, griechisch Hagion Pneuma? Als den gleichwertigen Teil der Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist? Als Person also? Der Papst, so erzählt man, reiste einmal anonym nach Venedig und fällt auf dem Canale Grande aus einer Gondola. Das Wasser dort war nicht tief, aber der Papst versinkt immer mehr. Da kommt ein Gondoliere vorbei und fragt: Kann ich Ihnen helfen? Der Papst: Nein, der Heilige Geist wird mir schon beistehen. Er versinkt immer weiter, ihm steht das Wasser schon bis zum Hals, als der Gondoliere wieder vorbeikommt und wiederum fragt: Kann ich Ihnen helfen? Der Papst antwortet wieder: Nein, der Heilige Geist wird mir schon beistehen. Als er schließlich ertrunken ist und im Himmel vor dem Heiligen Geist steht, sagt der Papst zu ihm: Wenn man dich schon mal braucht, bist du nicht da. Worauf der Heilige Geist antwortet: Na, wer, glaubst du, ist die ganze Zeit vorbeigekommen? Eigentlich eine irgendwie blöde Parabel. Der Heilige Geist in persona? Aber wie sollen wir uns nun den Heiligen Geist vorstellen? Zumal wir ja noch nie gehört haben, dass sich irgendwo ein solcher Pfingsttag wiederholt hätte. Pfingsten nur eine Eintagsfliege, ein Strohfeuer? Ist Pfingsten darum Schnee von gestern, weil es nur einmal gab? Ist es wirklich kein Problem, dass etwa 2/3 der Menschen in unserem christlichen Abendland nicht wissen, was Pfingsten oder der Heilige Geist ist? Ich halte es für ein sehr großes Problem, für das Problem schlechthin. Aber wozu brauchen wir den Heiligen Geist? Wir brauchen den Heiligen Geist, damit wir Feuer und Flamme sind. Für Gott und für die Menschen. Denn der Heilige Geist ist der Funke, der von Jesus auf uns überspringt. Er ist das Leben und die Kraft, griechisch Dynamis. Dynamit steckt da drin. Die Kraft von Jesus Christus. Und was Jesus vor 2000 Jahren begonnen hat, geht durch den Heiligen Geist weiter bis heute. Bei mir war das ganz ähnlich, auch wenn der Funke nicht vom Himmel aus auf mich übersprang, sondern von anderen Christen ausging. So ist das ja meistens. Ich war Feuer und Flamme für Jesus und die Menschen. Und bei den Jüngern damals glich dieser Funkenflug zu Pfingsten geradezu einer Explosion. Es war das große Durchschlagen des Heiligen Geistes in unsere Welt. Gewaltig, beeindruckend. Es ging los mit der Sprache. Jeder der in Jerusalem anwesenden gottesfürchtigen Männer, so heißt es, aus aller Herren Ländern, konnte die Jünger, die alle Galiläer waren, in seiner eigenen Landessprache verstehen, in seiner eigenen Muttersprache. Und jetzt? Jetzt stelle ich mir die Realität von heute nach Pfingsten vor. Es sind immer wieder neue Umstände, die versuchen, das Feuer zu ersticken. Waren wir nicht Feuer und Flamme für Jesus, als wir ihm unser Leben übergaben und uns für ein Leben mit ihm entschieden? Da ließen wir es doch zu, dass Gott Brandstifter am Gebäude unseres Lebens werden konnte. Da löste er einen Flächenbrand aus, weil das auf andere übersprang. Brennt davon doch etwas in uns? Brennt nicht längst nur noch eine trübe Funzel, eine Sparflamme in unserem Herzen? In unserem neuen Herzen, das uns Gott geschenkt hat, hat es sich nicht längst schon ausgebrannt in uns? Burnout. Pfingsten feiern heißt, sich erinnern und erneuern, den Heiligen Geist um Erneuerung bitten, sich von alten Lasten befreien zu lassen, sie zu entwurzeln. Was in der Medizin, also in der Infektiologie, mit dem ebenso treffenden wie sperrigen Wort Eradikation beschrieben wird. Radieschen, Wurzel steckt da drin. Denn das Alte ist vergangen, siehe, ist es alles neu geworden. Pfingsten bedeutet, Gott gibt uns Anteil an der himmlischen Welt, an etwas, was für uns bisher unverfügbar war. Und doch, ich habe den Heiligen Geist nicht verfügbar in der Hand. Ich kann ihn erbitten und empfangen und dann immer wieder mit der Jesusbruderschaft Gnadental beten. Herr, füll mich neu. Füll mich neu mit deinem Geiste. Das ist im Grunde wie beim Auto. Da meint ja auch niemand einmal vollgetankt, immer voller Tank. Wir müssen eben immer wieder auftanken, nachtanken. Der Heilige Geist strömt quasi von Gott in unser Herz, wie das Kraftstoff-Luftgemisch vom Vergaser in den Motor. Dieser Kraftstrom fließt, wenn wir ihn bitten. Komm, Heiliger Geist. Und dann springt er wie ein Funke auf uns über, im persönlichen und gemeinsamen Gebet, im Bibellesen, in unseren Kreisen und Gottesdiensten, beim Abendmahl, auf Freizeiten, Tagungen und Seminaren, in unseren Liedern, überall, wo wir einmütig beieinander und auf dasselbe Ziel ausgerichtet sind. Pfingsten feiern heißt auch, ganz persönlich für mich zu bitten, komm, Heiliger Geist, lass mich neu Feuer und Flamme sein für dich und die Menschen. Herr, füll mich neu mit deinem Geiste, der mich belebt und zu dir, mein Gott, hinzieht. Herr, füll mich neu mit deiner Liebe, die bei dir bleibt und mir Frieden mit Frieden und Lasten träget. Herr, füll mich neu mit deinem Glauben, der auf dich schaut und in anderen Glauben wecket. Herr, füll mich neu mit deiner Freude, die überströmt und in Lob und Preis dich rühmet. Hier bin ich vor dir. Leer sind meine Hände. Herr, füll mich ganz mit dir. Der Heilige Geist stellt uns dann in den Dienst. In den Dienst für Gott und für die Menschen in allen Landen. Und das heißt auch Mission, also Sendung. Wie das aussehen kann, erfuhren wir eben am Beispiel des Berichts über das Projekt Manna in Brasilien und Mosambik. Gott segne das an unseren Herzen. Der Heilige Geist wirkt manchmal auch in Ideen, Visionen, in einem prophetischen Wort, in Träumen. Der Heilige Geist schenkt jedem ganz individuell Talente, Befähigungen, Schätze, Möglichkeiten und seine Gaben, worüber wir jetzt in der Predigt hören werden. Begonnen hat alles vor 2000 Jahren an Pfingsten. Und heute ist es noch hochaktuell. Wir bitten, zünde an dein Feuer, Herr, im Herzen mir. Hell möge es brennen, lieber Heiland, dir. Was ich bin und habe, soll dein eigen sein. In deine Hände schließe fest mich ein. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not. Jesus, mein Heiland, mein Herr und mein Gott.
Pfingsten 2021. Nachdem 2020 noch stark eingeschränkt war, bin ich froh darüber, dass wir heute wieder hier so zusammen sein können. Pfingsten erinnert uns daran, wir haben jetzt schon einiges gehört, dass Gott seinen Geist ausgegossen hat über alle Menschen. Ursprünglich hatte ich in meinem Konzept noch stehen, über alle Menschen, die glauben. Stimmt aber nicht, sondern er hat seinen Geist ausgegossen über alle Menschen. Nur es hat nur der etwas davon, der auf ihn hört. Denn ohne seinen Geist sind wir gar nicht in der Lage, ihn zu verstehen, geschweige denn zum Glauben zu kommen. Also klar, dass Gott seinen Geist wirklich an alle weitergegeben hat. Und das ist das Besondere an dem, was Pfingsten passiert ist. Während Gott vorher nur mit einzelnen Menschen gesprochen hat, macht er es ab Pfingsten mit ganz, ganz vielen. Und das ist wichtig, dass wir uns daran erinnern. Welche Revolution das ausgelöst hat, ist allerdings immer wieder vergessen worden und deswegen ist es auch wichtig, das nicht aus den Augen zu verlieren. Ich lese uns heute aus 1. Korinther 12, die Verse 4 bis 12. Es gibt verschiedene Gaben, doch ein und derselbe Geist teilt sie zu. Es gibt verschiedene Dienste, doch ein und derselbe Herr macht dazu fähig. Es gibt verschiedene Wunderkräfte, doch ein und derselbe Gott schenkt sie. Er, der alles in allen wirkt. Doch an jedem und jeder in der Gemeinde zeigt der Heilige Geist seine Wirkung in der Weise und mit dem Ziel, dass alle etwas davon haben. Die einen befähigt der Geist dazu, Gottes weisheitsvolle Pläne zu enthüllen. Andere lässt er erkennen, was in einer schwierigen Lage getan werden soll. Derselbe Geist gibt den einen besondere Glaubenskraft und den anderen die Kraft zu heilen. Der Geist ermächtigt die einen, Wunder zu tun, andere macht er fähig, Weisungen Gottes zu verkünden. Wieder andere können unterscheiden, was aus dem Geist Gottes kommt und was nicht. Die einen befähigt der Geist, in unbekannten Sprachen zu reden, anderen gibt er die Fähigkeit, das Gesagte zu deuten. Aber das alles bewirkt ein und derselbe Geist. So wie er es will, teilt er jedem und jeder in der Gemeinde die eigene Fähigkeit zu. Der Körper des Menschen ist einer und besteht doch aus vielen Teilen. Aber all die vielen Teile gehören zusammen und bilden einen unteilbaren Organismus. So ist es auch mit Christus, mit der Gemeinde, die sein Leib ist. Soweit der Abschnitt für heute Morgen. Das Erste, was hier deutlich wird, ist, dass Gott derjenige ist, der uns Menschen, der seine Kinder, seine Nachfolger beschenkt. Er beschenkt uns mit Gaben oder mit Charismen. Und so wie das bei allen wichtigen, guten, geistlichen Begriffen ist, die wir ursprünglich in der Bibel finden, hat es uns zur Zeit auch geschafft, auch diesen Begriff deutlich zu verdrehen, denn der Begriff Charisma bedeutet in der Umgangssprache nichts anderes, als dass jemand eine besondere Ausstrahlung hat. Wieso, weshalb, warum auch immer. Vom Griechischen wird dieses Wort allerdings von der Gnade abgeleitet. Gott ist uns gnädig und gibt uns Gaben seiner Gnade. Und damit wird deutlich, dass diese Gaben nicht sind, was wir uns verdienen oder erarbeiten können, sondern dass Gott sie uns unverdientermaßen einfach so zur Verfügung stellt. Der am meisten benutzte Begriff ist wohl das Wort Geistesgaben, weil diese Gaben eben vom Heiligen Geist zugeteilt werden. Und mal gleich so eine ganz kleine Unterscheidung zu machen, es gibt geistliche Gaben und es gibt ganz natürliche Gaben bzw. Fähigkeiten. Und das macht schon deutlich, dass man diese Gaben deswegen nicht mit unseren natürlichen Fähigkeiten verwechseln sollte, die wir auch schon vor der Wiedergeburt, vor dem Empfang des Heiligen Geistes hatten. Also ich sag mal so, es gibt Leute, die aufgrund ihrer menschlichen Fähigkeiten gute Lehrer sind. Jeder, der jemals in der Schule war, kennt den Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Lehrer, außer man hat nur einen gehabt. Aber ansonsten ist das einfach so. Und das ist eine menschliche Fähigkeit, die man erlernt und erarbeitet und die eine ganz große Hilfe ist, wenn man da eine gute Fähigkeit hat. Aber es gibt auch die geistliche Gabe der Lehre, die dazu sorgt, dass das, was Gott einem Menschen weitergeben will, auch wirklich bis ins Herz kommt. Auch das muss man lernen, trainieren, einüben, ganz klar. Aber das Entscheidende ist einfach, es hat nichts mit den menschlichen Fähigkeiten zu tun. Und das ist wichtig, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Es kommt vor, aber es ist tatsächlich selten, dass natürliche Gaben und geistliche Gaben zusammenkommen. Aber es ist, wie gesagt, eher selten. Meistens ist es so, dass die geistlichen Gaben, die Gott uns schenkt, nichts mit den Bereichen zu tun haben, die wir sonst von unserem natürlichen Leben schon haben, obwohl die natürlich auch mit genutzt werden sollen, ganz klar. Aber wenn wir unser Leben mit Gott leben, dann sollen wir sowohl die menschlichen Fähigkeiten einsetzen, als auch das, was Gott uns gibt, weil das dann wirklich Bestand hat. Es gibt verschiedene, ganz verschiedene Aufgabenbereiche. Unser Text unterscheidet in den ersten Versen 3 verschiedene Begriffe für diese Gaben, um deutlicher zu machen, worum es allgemein geht. Da steht einmal dieses Wort Gaben, also von Gott aus Gnade zur Verfügung gestellt. Dann steht da dieses Wort Dienste, zum Dienst aneinander. An der Stelle hat Luther mal wieder ein bisschen voreilig dieses Wort Ämter eingesetzt, aber eigentlich steht da Diakonion, also das hat mit Amt eigentlich herzlich wenig zu tun, sondern es geht um Dienste, um das, wie wir anderen Menschen dienen, während Ämter manchmal in eine ganz andere Richtung gehen, auch wenn sie es ursprünglich mal waren. Und es geht um Kräfte. Kräfte, bei allen Gaben wird die Kraft Gottes eingesetzt, egal ob es um Wundergaben geht, um Heilung oder was auch immer, oder ob es um Dienst geht, da wo einer dem anderen dient. Da wo das durch Gottes Kraft passiert, ist es anders. Ist es wirklich anders. Und es geht nicht zuerst um unsere menschlichen Fähigkeiten oder unsere menschliche Stärke, sondern um das, was Gott in uns hineinlegt. Und was interessant ist, dass Paulus hier auch deutlich macht, dass alle drei Bereiche der göttlichen Dreieinigkeit, Helmut hat das vorhin schon so ein bisschen angedeutet, alle drei wirken mit. Es gibt verschiedene Gaben, doch ein und derselbe Geist teilt sie zu. Es gibt verschiedene Dienste, doch ein und derselbe Herr macht dazu fähig. Es gibt verschiedene Wunderkräfte, doch ein und derselbe Gott schenkt sie eher, der alles in allen wirkt. Also der Geist teilt die Gaben zu, er gibt die Gaben. Jesus ist derjenige, der zum Dienst beauftragt mit diesen Gaben und der Vater gibt die Wirksamkeit dazu. Der Vater, Gott, gibt die Kraft dazu. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind beteiligt, wenn wir mit den anvertrauten Gaben dienen. Und daraus ergibt sich ganz einfach, dass wir uns aus der Verantwortung, aus der Ausrüstung, Verantwortung nicht herausstellen können, diese Ausrüstung Gottes nicht zu missbrauchen, indem wir sie totschweigen oder leugnen oder auf der anderen Seite sie so hochheben, dass wir, als ob es nur noch darum ginge. Es geht immer um den Dienst der Gemeinde als Ganzes. Und so benutzt Gott im Laufe der Zeit auch die verschiedenen kirchengeschichtlichen Entwicklungen, um seine Gemeinde in dieser letzten Zeit wieder mit all dem auszurüsten, was gebraucht wird und was wir noch brauchen werden. Deswegen tauchen plötzlich auch Gaben wieder verstärkt auf, über die in vielen Jahrhunderten nur ganz, ganz wenig geschrieben wurde, sodass wir davon ausgehen können, dass sie relativ wenig genutzt wurden. Aber jetzt, gerade jetzt in dieser Zeit, tauchen alle diese geistlichen Gaben wieder auf. Und Paulus unterscheidet hier ein bisschen, indem er das deutlich macht, dass Gott eben mit seinen guten Gaben beschenkt, und dazu zählt er hier im Korintherbrief ein paar Gaben auf, im Römerbrief werden zum Teil andere Gaben aufgezählt, im ersten Petrusbrief werden andere Gaben aufgezählt, im Epheserbrief werden andere Gaben aufgezählt. Also man merkt, es ist nicht überall gleich, aber hier haben wir Folgendes. Die einen befähigt der Geist dazu, Gottes weisheitsvolle Pläne zu enthüllen. Andere lässt er erkennen, was in einer schwierigen Lage getan werden soll. Derselbe Geist gibt den einen besondere Glaubenskraft und den anderen die Kraft zu heilen. Der Geist ermächtigt die einen, Wunder zu tun, andere macht er fähig, Weisungen Gottes zu verkünden. Wieder andere können unterscheiden, was aus dem Geist Gottes kommt und was nicht. Die einen befähigt der Geist, in unbekannten Sprachen zu reden, anderen gibt er die Fähigkeit, das Gesagte zu deuten. Gucken wir uns mal ganz kurz diese hier aufgezählten Gaben an, einfach um so den Bogen ein wenig zu sehen. Weisheit ist das Erste, was hier als geistliche Gabe bezeichnet wird. Wie gesagt, das gibt's auch menschlich. Diese geistliche Gabe aber befähigt Christen, Menschen dabei zu helfen, bestimmte Erkenntnisse an konkreten Situationen umzusetzen, anzuwenden, wie es in der aktuellen Lage am besten genutzt wird. Die Erkenntnis geht dem zeitlich voraus, Erkenntnis. Diese Gabe befähigt Christen, Informationen, Ideen, die für das Wohl der Gemeinde wichtig sind, zu entdecken, zu sammeln, zu analysieren, zu formulieren und damit eben auch Gemeinde zu schulen. Aber etwas zu wissen, im Kopf zu haben, heißt noch lange nicht, dass ich weiß, wie ich es anwende. Und deswegen gehört Erkenntnis und Weisheit schon als Partner immer sehr gut zusammen. Es ist ganz selten, dass eine Person beides hat. Ganz selten, kommt aber vor. Sondern da wird das Prinzip deutlich, wie Gott seine Gaben gegeben hat. Immer als Ergänzung. Dass nicht einer alles kann, sondern das Miteinander in der Gemeinde ermöglicht, dass wir wirklich all das umsetzen können, was wichtig für uns ist. Wer diese Gabe der Erkenntnis hat, behandelt geistliche Dinge so ähnlich wie ein Mediziner, der durch seine Forschungsarbeit neue Einsichten in die Physiologie, Genetik oder die Wirkungsweise zum Beispiel eines Impfstoffs gewinnt. Wer die Gabe der Weisheit besitzt, der ist da eher mit dem Arzt zu vergleichen, der die Diagnose stellt und die Erkenntnisse aus den Forschungen auf den einzelnen Fall anwendet. Auch schon, wie eben schon gesagt, der Hinweis dafür, dass wir diese Ergänzung brauchen. Glaube. Eigentlich muss jeder glauben. Jemand, der nicht glaubt, gehört nicht zu Gott. Und trotzdem wird der Glaube hier als eine besondere Gabe dargestellt, die einzelne Christen besitzen. Die haben in einer ganz außergewöhnlichen Form diese Zuversicht, den Willen Gottes für die zukünftige Entwicklung auch zu erkennen und anzugehen. Diese Leute, das sind diese typischen Mutmacher. Die Menschen, die sagen, ich sehe auch, wie schlimm es aussieht. Wir haben zwar kein Geld, wir haben keine Leute und wir wissen nicht, wie wir das machen sollen, aber es ist Gottes Plan, also tun wir es. Lasst uns das und das jetzt schon mal machen und dann kommen wir weiter und sehen, wie der Rest noch mit dazukommt. Das ist so typisch für diese Gabe des Glaubens. Oder da, wo die Leute anfangen, müde zu werden. Zu sagen, Leute, aufwachen, jetzt ist es dran, wir sind jetzt werden wir gebraucht. Jetzt braucht Gott gerade dich. Komm, mach mit. Andere haben die Gabe der Heilungen. Diese Gabe befähigt Christen, als menschliche Werkzeuge zu dienen, durch die Gott ohne Einsatz von medizinischen Mitteln die Gesundheit kranker Menschen wiederherstellt. Noch allgemeiner ist dieser Bereich der Wundertaten. Diese Gabe befähigt Christen, als menschliche Werkzeuge zu dienen, durch die Gott machtvolle Taten vollbringt, die die Naturgesetze durchbrechen. Eines dieser Wunder haben viele von uns schon erlebt. Und das ist da, wo es ums Wetter geht. Also wenn ich dran denke, wie oft ich das schon in meiner ursprünglichen Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, erlebt habe, dass wir hatten da auch sowas Ähnliches, wie wir hier mit unserem Wandertag haben, so einen Tag, einen Sonntag im Jahr, wo wir rausgegangen sind. Und das muss ja geplant werden. Die Würstchen müssen gekauft werden, die Suppe muss vorbereitet werden, damit man die auch kochen kann an dem Tag. Es muss alles da sein. Und dann sieht man, wie der Wetterbericht plötzlich umschlägt. Und das sieht so aus, als ob das nichts gibt. Aber an dem Morgen scheint die Sonne noch. Und dann gehen wir dann doch los. Und dann gucken wir und dann sehen wir, wie die Wolken kommen. Und ich habe das ist etwas, was mich als Kind geprägt hat. Ich habe das erlebt, wie wir dann einfach morgens, während schon das Feuer an war, während der erste Teil von der Suppe schon im Topf am Kochen war, wir erstmal aufgehört haben zu kochen und gesagt haben, so, jetzt beten wir erstmal. Und dann haben wir gebetet und dann konnte man das manchmal sehen, wie diese dicken Wolkenmauern plötzlich in der Mitte aufgerissen sind und an beiden Seiten vorbeigezogen sind. Das ist für mich so das, was ich von Kindheit an immer wieder mal erlebt habe, dieses Wunder, wie Gott plötzlich Naturgesetze außer Kraft setzt und einfach etwas ändert, worüber man sich nur wundern kann. Das ist für mich die beste Definition von dem Begriff Wunder überhaupt. Etwas, worüber wir uns wundern. Dann gibt es Weissagung, Prophetie. Diese Gabe befähigt Christen, eine Botschaft Gottes für sein Volk unmittelbar durch den Heiligen Geist zu empfangen und weiterzugeben und deutlich zu machen, das ist jetzt dran. Das ist unsere Aufgabe. Der nächste Bereich der Geisterunterscheidung wird häufig nötig, gerade dann, wenn diese anderen Sachen auch da sind, zu sehen, das ist jetzt von Gott und das ist vielleicht auch nicht von Gott. Das hat sich derjenige nur ausgedacht oder er war so intensiv mit seinen Emotionen drin, dass er meint, das wäre von Gott. Ganz unterschiedlich. Aber es ist wichtig, dass man diesen Unterschied einfach erkennt, ob etwas von Gott, ob etwas menschlich oder sogar satanisch ist. Dann gibt es das Sprachengebet, das Zungenreden, diese Gabe, die Christen befähigt, entweder in ihrer persönlichen Gebetszeit oder auch in der Öffentlichkeit eine Gebetssprache zu nutzen, die sie nie gelernt haben. Wenn in der Öffentlichkeit, so macht es Paulus dann im Kapitel 14 deutlich, dann sollte diese zweite Gabe, nämlich die Auslegung des Sprachengebets, auch vorhanden sein, dass nämlich jemand wirklich sagen kann, das ist der Inhalt dessen, womit diese Person gerade Gott gelobt hat. Das, was in Sprachen weitergegeben wurde, in einer verständlichen Sprache wiederzugeben. Nochmal zurück an die Pfingstgeschichte. Da haben wir ja zwei Sachen, die mit Sprache zu tun haben. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, wenn man diesen Text liest, die ersten Verse aus Apostelgeschichte 2, da haben wir einmal diese Aussage, dass alle Jünger, alle diejenigen, die da zusammen waren, das waren ja nicht nur die 12 Jünger, sondern waren ja diese 120 Leute, die vorher auch da waren, waren alle beteiligt und sie sprachen alle in Sprachen, die sie nicht gelernt haben. Alle plötzlich einfach so, dadurch, dass der Geist auf sie gekommen ist, war das einfach da. Und dann kommt das Zweite, dass nämlich als das in der Öffentlichkeit passiert und die anderen Leute durch den Krach, durch das Brausen, durch all das, was passierte, mit dazugeströmt waren und sehen wollten, was ist da passiert, da war das plötzlich so, dass jeder das, was die Jünger beteten, sprachen, in seiner eigenen Muttersprache hörte. Eine für mich völlig andere Geschichte, um die es da geht. Zwei Sachen, die zusammenkommen. Gott gibt den Jüngern Sprachen und auf der anderen Seite die anderen Leute hören das, was Gott sagt, alle in ihrer eigenen Muttersprache. Da, wo der Geist Gottes da ist, können wir Gott hören, auf ihn hören, ihn verstehen und einander verstehen auf eine Art und Weise, die weit über das normal menschlich Gelernte hinausgeht. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ich wünsche mir das so sehr, dass dieser zweite Teil auch noch mal öfters passieren würde. Gerade wenn man im Ausland ist, wo man die Sprache nicht so richtig kann, wünschte ich mir, die Leute würden mich verstehen und ich müsste nicht alles übersetzen lassen oder selbst über einen Übersetzer erst verstehen, was sie gesagt haben. Aber es ist leider noch immer noch diese Zeit, die nach der babylonischen Sprachenverwirrung angefangen hat, sie ist anscheinend noch immer nicht zu Ende. Aber das, was wir hier haben, ist, dass Gott der Gemeinde gibt, was sie braucht. Ich habe es vorhin schon angedeutet, es gibt viel mehr Gaben als die, die hier im 1. Korintherbrief aufgezählt werden, im Römerbrief, im Epheserbrief, 1. Petrusbrief wird aufgezählt. Wir finden auch im Alten Testament handwerkliche Gaben, Geistesgaben. Es ist interessant, wenn man sich das mal genau durchliest, wie Gott den Bau der Stiftshütte beschreibt und befohlen hat, beauftragt hat, wo er sagt, nimm den und den, den hat der Geist Gottes befähigt zu allen kunstvollen Fertigkeiten. Also genau das Gleiche wie das, was wir neutestamentlich hier finden, finden wir auch in solchen Bereichen schon im Alten Testament. Für mich ist aber interessant hier zu sehen, dass Gott die Gabe der Leitung, die zweifelsohne wichtig ist, hier in Korinth anscheinend gar nicht so hochhebt, wie das in unserer heutigen Zeit ja der Fall zu sein scheint, wenn man sich die entsprechende Literatur ansieht. Aber vielleicht ging es deswegen in Korinth ja auch drunter und drüber. Aber Gott gibt genug für jede Gemeinde. Was aber ganz klar ist, ist, dass Gott für jede Gemeinde alle nötigen Gaben zur Verfügung gestellt hat. Entscheidend ist nur, ob wir bereit sind, diese Gaben auch wirklich einzusetzen. Denn Gott will viel, viel mehr tun, als wir uns vorstellen können. Und aus diesem Grund ist es auch wichtig, darauf zu achten, dass die Mitarbeiter in einer Gemeinde meistens, mindestens vorwiegend, in dem einen Bereich mitarbeiten, in dem sie ihre speziellen Geistesgaben auch einsetzen können. Denn Gott möchte uns in unserem Leben helfen. Im Gegensatz zu manchen Gemeinden, in deren nur bestimmte Geistesgaben hochgehalten werden, sind in unseren Gemeinden bei weitem nicht alle Gaben zu finden, die wir hier in diesem Abschnitt so deutlich beschrieben haben. Es gibt auch menschliche Fähigkeiten oder Charaktereigenschaften, die nicht so aus der die diesen Gaben sehr nahe kommen, und deswegen machen sie uns manchmal auch Angst, wenn man einfach merkt, also hier weiß ich nicht mehr so ganz, was ich damit anfangen soll, wenn etwas passiert. Da redet jemand plötzlich in der Sprache, die habe ich noch nie gehört, zum Beispiel. Das kann Angst machen. Dann weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll. Oder da sagt mir jemand, du, Gott hat mir deutlich gemacht, dass das und das das ist, was er mit dir vorhat. Er möchte dich aufbauen. Er möchte dir helfen, in diesem Bereich weiterzukommen. Das kann einem Angst machen, wenn man das nicht kennt. Aber auf der anderen Seite, wir erleben es doch immer wieder, wenn wir an Krankheit denken, wie wichtig es wäre, wie gut es wäre, wenn Gott diese Gabe der Heilungen stärker auch bei uns da hätte. Und man einfach sagen müsste, Leute, du hast jetzt so viele Ärzte konsultiert und niemand hat dir wirklich helfen können. Du bist immer nur ein bisschen weitergekommen oder hast gerade soeben überlebt. Es wird Zeit, dass Gott mal handelt und deutlich macht, er ist immer noch derselbe, der er damals war. Und gerade wenn man die Apostelgeschichte weiterliest, da sieht man, welche Bedeutung gerade diese Bereiche auch in der damaligen Zeit hatten. Und heute sieht man so wenig davon, nur noch an besonderen Stellen. Und das wird dann von anderen, die diese Fähigkeiten nicht haben, auch noch besonders kritisch beäugt. Ganz einfach, weil es ja peinlich ist, wenn man selbst sowas nicht kann. Also wir merken, hier kommen menschliche Sachen und diese geistlichen zusammen. Und wir müssen lernen, das Ganze wieder zusammenzukriegen. Denn es geht dabei nicht darum, dass der eine oder andere groß rauskommt, sondern es geht immer nur um das Wohl der ganzen Gemeinde. Deswegen teilt Gott die Gaben unterschiedlich zu. Niemand in der Gemeinde hat alle Gaben und Gott will das auch gar nicht. Sondern er will, dass das Miteinander in der Gemeinde dazu dient, dass jedem geholfen wird. Jeder wiedergeborene Christ hat aber von Gott mindestens eine Geistesgabe bekommen. All das bewirkt ein und derselbe Geist, so wie er es will, teilt er jedem und jeder in der Gemeinde die eigene Fähigkeit zu. Niemand, in dem Gottes Geist wirksam ist, und das ist ja der Beleg dafür, dass wir seine Kinder sind, kann behaupten, dass Gott ihm nicht mindestens eine besondere Gabe gegeben hätte. Das heißt aber, wir müssen dann gucken, was ist da? Wir haben nicht den Auftrag zu entscheiden, was von den Gaben, die Gott den Einzelnen gegeben hat, wir haben wollen. Sondern wir haben den Auftrag zu gucken, wie können wir das am besten einsetzen? Wie kann das dem Wohl der Gemeinde am besten dienen? Denn alle Gaben Nutzen der Gemeinde. Und wir können uns das nicht leisten zu sagen, also die Gaben brauchen wir nicht. Dazu haben wir weder das Recht noch die Möglichkeiten, wenn wir wirklich ein bisschen von dem wollen, was Gott will. Ich möchte uns ein Bild, was mir vor kurzem erst so bewusst nochmal so richtig deutlich bewusst geworden ist, zu diesem Bereich nochmal vor Augen stellen. Wenn wir in der Zeit zurückgehen, bevor es überhaupt Zeit gab, haben wir Gott, den einen Gott, der sich ausdrückt im Vater, Sohn und Heiligem Geist. Und das, was diese Gottheit prägt, was sie kennzeichnet, ist Liebe. Liebe ist es, was sie zusammenhält, und Liebe ist es auch, was sie treibt. Und weil Gott liebt, kann er gar nicht anders, als eine Möglichkeit zu suchen, diese Liebe weiterzugeben. Und deswegen musste Gott zwangsläufig die ganze Welt schaffen mit all dem, was dazugehört. Und Menschen schaffen, denen er seine Liebe weitergeben konnte. Und er hat das von Anfang an versucht, diese Liebe den Menschen auch weiterzugeben, damit sie in dieser Liebe wieder andere Menschen lieben. Und immer wieder passierte es nach dem Sündenfall, dass die Menschen sich um alles Mögliche gekümmert haben, aber nicht darum, wie sie die Liebe Gottes zu den Menschen geben konnten. Wie sie das, was Gott von sich aus weitergegeben hat in die Herzen der Menschen, die ihn kannten, wie sie das bei den Menschen wieder ankommen lassen konnten. Und das passiert bis heute. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Unser Auftrag, ganz allgemein, ist es, die Liebe Gottes zu den Menschen zu bringen. Und dazu benutzt Gott auch diese Gaben, um das deutlich zu machen, dass es eben nicht nur um irgendwelche menschlichen Sachen geht. Wir als Menschen verwechseln ja gerne schon mal diese geistliche Liebe, die Liebe Gottes, mit unserer menschlichen. Wir haben gerne Freunde. So dieses auf einer Ebene zusammen sein, fröhlich zusammen zu sein, das ist eine ganz schöne Geschichte und es ist ganz prima, wenn das in einer Gemeinde vorhanden ist. Aber das ist noch lange nicht Liebe, sondern Liebe sucht immer die Möglichkeit, dem anderen Gutes zu tun, das Beste für den anderen zu erreichen. Und das kann nicht innerhalb der Gemeinde stecken bleiben, das geht nicht, es funktioniert einfach nicht, weil jede Gemeinde zu klein ist dafür. Sondern wir suchen immer die Möglichkeit, auch da noch hinzugehen, wo diese Liebe so noch nicht angekommen ist. Und dieses Zusammenspiel von Liebe, die alle betrifft, und die Frucht des Geistes und von den Gaben, die ganz, ganz unterschiedlich verteilt sind, dieses Zusammenspiel, das ist das, was Gott will. So hat Gott sich Gemeinde vorgestellt, so hat Gott Gemeinde gegründet, so hat er sie ausgestattet von Anfang an. Und wenn wir das lesen, gerade am Anfang in der Apostelgeschichte, wie sich das ausgeprägt hat, wie dann versucht wurde, das Ganze umzusetzen und wie schnell dann daraus Gemeinden wurden, die Strukturen hatten, die eher das Leben behindert haben, als dass sie es gefördert haben. Das ist das, was wir auch schon in der Bibel finden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir bis heute immer wieder neu sehen und fragen, Herr, was ist jetzt dran? Was willst du von uns? Welche Möglichkeiten haben wir heute in dieser Zeit da zu sein, wo du uns hinhaben willst? Gott beschenkt uns, begabt uns, stärkt uns, rüstet uns aus mit allem, was wir brauchen. Und das ist wichtig, dass wir das niemals vergessen, sondern mit ihm gemeinsam diesen Weg gehen und weiter sein Reich bauen, so lange, bis er zurückkommt und uns zu sich holt. Amen. Lasst uns miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns Menschen lieb hast. Ich danke dir dafür, dass du uns kennst, dass du uns siehst, dass du weißt, wie wir sind, unsere Schwächen kennst. Herr, und dafür hast du uns auf der einen Seite deine Liebe gegeben, die uns treibt, die uns zu dir zieht, aber auch zu den Menschen drängt und auf der anderen Seite Gaben und Fähigkeiten zur Verfügung gestellt, die uns helfen, in dieser Zeit dein Wirken deutlich zu machen und die uns helfen, gemeinsam den Weg mit dir zu gehen. Herr, bitte schenke uns wirklich diese Bereitschaft, diese Gaben nicht nur anzunehmen, sondern sie in unserem Leben auch wirklich zu trainieren, sie einzusetzen, damit zu wachsen. Herr, danke dafür, dass du bei uns bist. Danke dafür, dass du noch viel mit uns vorhast, auch wenn wir uns das vielleicht noch gar nicht vorstellen können. Aber ich danke dir dafür, weil ich das weiß, wer du bist und wie du bist und wie du dich in deinem Wort offenbarst. Und deswegen freue ich mich auf das, was kommt, auch wenn diese Zeit von vielen äußeren Umständen immer finsterer wird. Es ist so, dass dein Licht deswegen nicht verlöscht und deine Liebe nicht aufhört und deine Kraft und deine Gaben ebenfalls nicht aufhören, sondern solange diese Zeit noch da ist, auch eingesetzt und gebraucht werden. Danke dafür von ganzem Herzen. Führe und leite du uns auch weiter und schenk du uns immer wieder diesen Blick auf dich, der uns weiterbringt, auch als all das, was wir selber erreichen können. Danke dafür. Amen. Amen.